Herzlich willkommen zu einem neuen Spotlight von Irgendwas mit Recht. Eigentlich hätte man den Plural verwenden müssen und sagen Spotlights. Ich habe nämlich heute zwei Gäste, Dr. Jan Ebersol und Denise Benz. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr beiden macht Patent Litigation hier in München. Jan, erzähl doch mal, wie bist denn du zu diesem Thema gekommen?
Ich bin gewissermaßen ein Spätberufener. Also ich war schon 9 Jahre als Anwalt tätig, bevor ich mit dem Patentrecht angefangen habe. Ich habe bei einer großen schwedischen Kanzlei gearbeitet in Frankfurt, 2 Jahre während meiner Promotion und dann noch 7 Jahre in Vollzeit. Dort habe ich mich schon auch mit Dispute Resolution befasst, aber auf anderen Gebieten, also auf dem gewerblichen Rechtsschutz ohne das Patentrecht und auch in anderen Streitigkeiten, Schiedsverfahren, Post-M&A-Verfahren, also ein bunter Blumenstrauß fast schon an Streitigkeiten, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mich aufgrund meiner Faszination für Technik, die sich auch schon während meiner ganzen Schulzeit gezeigt hat, dass ich mich doch mal ranwagen möchte an das Patentrecht. Recht spät, aber zu spät dafür ist es tatsächlich dann nie, wofür ich dann hoffentlich der lebende Beweis bin und bin dann im Jahr 2010, nach vielen, vielen Jahren dann also eingestiegen ins Patentrecht und der Materie dann seither treu geblieben.
Zwei Folgefragen. Die erste, wie hat sich die Technikbegeisterung in der Schule geäußert? Das würde mich doch interessieren.
Ja, also es gibt bei uns im Patentrecht ganz unterschiedliche Lebensläufe, wie man da hinkommt. Ne? Also ich bin vielleicht so das, was man sich so als den klassischen Fall vorstellt. Man kennt das doch, diese Leute aus der Schule, die also Mathe-LK hatten und Physik-LK und dann auch die Technik-AG und die Informatik-AG. Ja. Also ich war einer von diesen Nerds, ja. Ja, die da großen Spaß dran hatten. Man kann auch von ganz anderen Ecken zu uns hinkommen, aber ich war so diese Kategorie. Mhm. Ne? Lego-Technik, Fischer-Technik und das volle Programm. Und diese Faszination hat mich nie losgelassen und ich habe es vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt für so viele Jahre, dass ich also diesen Aspekt meiner Persönlichkeit ja auch integrieren kann in mein Berufsleben. Ja. Und dann irgendwann ist der Groschen gefallen und dann habe ich es dann halt gemacht.
Ich finde das interessant, was du sagst, dass du einen Aspekt deiner Persönlichkeit in dein Berufsleben integrierst, weil man ja dann doch häufig vielleicht auch, wenn man jetzt das hier gerade hört und am Ende seines Studiums ist oder vielleicht irgendwo im Referendariat, hat der ein oder andere vielleicht auch das Gefühl, dass er sich so ein bisschen verbiegen muss, ne? Für Themen, die einen nur so halb interessieren und es bleibt nicht mehr so viel Zeit für Hobbys. Das ist ja dann umso schöner, wenn man das am Ende alles zusammen wieder irgendwo reinbringen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich, es unterscheidet sich natürlich schon von dieser Hobbybefassung mit Technik, das, was wir machen. Also klar. Es ist und bleibt ein Beruf, ne? Aber sagen wir mal, dafür, dass es ein Beruf ist, ist es also so nah dran an meinen persönlichen und Hobbyinteressen, wie es halt eben jedenfalls in meiner Vorstellung sein kann.
Und sag mal, zweite kurze Rückfrage zu deinem Lebensweg. Was hat dich dazu bewogen, nach dem zweiten Examen zu promovieren? Ist auch eine Frage, die ich in allen möglichen Podcasts immer bekomme. Ne? Was macht eigentlich Sinn? Warum nicht nach dem ersten? Warum nach dem zweiten? Warum vielleicht LLM hier und da? Was war damals so deine Überlegung mit der Promotion?
Also ich wünschte jetzt natürlich, könnte jetzt große strategische Karriereplanungsgründe anführen, aber so war es ehrlich gesagt nicht. Also ich war ziemlich jung, als ich das zweite Examen dann in der Tasche hatte. Ich glaube, ich war da 25 oder so. Ich war nicht im Ausland gewesen, also hatte keinen LLM gemacht und ganz offen gesagt dachte ich, also vielleicht ist jetzt nicht das Schlauste, jetzt schon komplett voll ins Berufsleben einzusteigen, sondern mal noch so für 2 Jahre so einen sanfteren Einstieg zu wählen. Also ich habe jetzt damals nicht jedem die Motive so offengelegt, aber so in der Rückschau war es, glaube ich, ganz offen gesagt das.
Wobei man ja auch sagen muss, dann mag zwar der berufliche Einstieg etwas leichter gewesen sein, aber du hattest ja wahrscheinlich trotzdem genug zu tun mit so einer Promotion nebenbei.
Ja. Also das war schon, also war jetzt nicht nur Spaß, ne? nicht nur so auf dem Sofa sitzen und chillen, aber es war jetzt so in der Rückschau, war es jetzt auch nicht wahnsinnig belastend. Also das ließ sich gut, so ein 2-Tages-Job als Anwalt und dann 3 Tage oder auch 5, ne, für die Promotion, ließ sich gut unter einen Hut bringen.
Verstehe. Denise, du bist jetzt neulich, müsste man fast schon sagen, erst Partnerin geworden, ne? Wie war denn dein Weg bis dahin?
Ja, genau. Ich bin jetzt seit Mai diesen Jahres Partnerin bei Allen & Overy und mein Weg ist doch ein bisschen anders als der von Jan, aber ich bin auch verhältnismäßig spät innerhalb meiner Ausbildung zum Patentrecht gekommen. Ich hatte vorher schon diverse Stationen in anderen Kanzleien und auch anderen Rechtsgebieten gemacht, habe für mich gemerkt, dass da jetzt noch nicht das dabei war, wo ich mich langfristig im Beruf dann auch sehe, hatte die ersten Berührungspunkte dann im IP generell, aber eher so im Bereich Markenrecht, im Referendariat und habe dann auch aufgrund einer gewissen Leidenschaft für Technik oder einfach einem Interesse daran überlegt, dass ich doch eigentlich nach dem Referendariat noch Elektrotechnik studieren könnte.
Cool.
Und da hat mein Vater gesagt, Denise, ich habe dich echt lieb, aber jetzt wird nicht mehr weiter studiert, jetzt wird mal was gearbeitet. Ich habe zwar zu dem Zeitpunkt schon begleitend zum Referendariat gearbeitet, aber eben war klar, okay, jetzt ist der Berufseinstieg dann doch eher Prio Nummer eins. Und dann bin ich tatsächlich eher durch Zufall über einen Workshop ans Patentrecht gekommen und habe eben dann auch ähnlich wie Jan festgestellt, Mensch, ist ja ideal, ich liebe die Juristerei, aber Technik finde ich auch super und da kann ich beides miteinander vereinbaren. Und dann stand ich vor der schwierigen Entscheidung in der Wahlstation, entweder nach Miami oder Sydney zu gehen, da hatte ich nämlich zwei Angebote, oder zu Jan in der Wahlstation und Patent Litigation zu machen. Ich habe nämlich schon seit meines Referendariats zusammen mit Jan gearbeitet, hatte dann da ein tolles Vorstellungsgespräch und habe dann auch aus Vernunft entschieden, Mensch, ich möchte jetzt nochmal was versuchen in der Wahlstation, was mich dann vielleicht auch oder hoffentlich dann auch im Berufsleben begleitet, und habe mich gegen das Ausland und für Patent Litigation in München entschieden und bin letztendlich dann so dorthin gekommen und auch so dort hängen geblieben, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, dass ich gesagt habe, das ist genau das, was ich dann auch langfristig machen möchte.
Dann hat das Referendariat ja eigentlich seinen Zweck damals ganz gut erfüllt, ne? So im Sinne der Orientierung und nachher das finden, wo man auch wirklich unterwegs sein will.
Ja, total. Also ich habe viel auch ausprobiert natürlich. Wie gesagt, ich war in unterschiedlichen Kanzleien und dann auch in unterschiedlichen Rechtsgebieten. Und bin froh, dass es dann auch so gut geklappt hat, weil ich auch immer sage, wir haben natürlich als Juristen sehr vielfältige Möglichkeiten, ne? Also über unterschiedlichste Kanzleien und auch unterschiedlichste Berufsfelder bis hin zu unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Also da ist das dann manchmal schon auch so ein bisschen vom Glück abhängig, dass man tatsächlich das trifft, was einem dann auch sehr liegt und Spaß macht. Und das war bei mir glücklicherweise der Fall.
Sag mal, so Patente und Patentrecht, das klingt erstmal irgendwie sehr technisch. Dann haben wir ja gerade auch schon drüber besprochen. Dann gibt es auch noch Patentanwälte. Ihr macht aber Patent Litigation. Habt ihr mal vielleicht ein Beispiel, worum es da so lebensnah dann auch geht?
Ja, haben, sonst wäre ja der Podcast auch zu Ende, das wäre schade. Wir haben ein Beispiel. Also erstmal, vielleicht muss man ganz grundsätzlich mal erklären, Patent schützt ja eine technische Lehre, ne, wie man es immer so abstrakt hört. Und viele stellen sich darunter so ganz grundlegende, riesige, bahnbrechende Entwicklungen vor, so Dampfmaschine, Fahrrad, Auto und so weiter. Das ist eigentlich nicht das, was wir machen, ne? Also der Bereich, mit dem wir uns befassen, das muss man sich schon mal so vor Augen führen, das sind immer so marginale Verbesserungen von irgendwelchen Technologien, die es schon gibt, ne? Also es ist selten so, dass es so ganz neue, grundlegende Erfindungen betrifft bei uns, ne? Eine typische Technologie, mit der wir uns regelmäßig befassen in unserem Bereich des Hightech, ist Audio- oder Videokodierung. Na, und das kennt man ja, man kennt so diese H264, H265 Technologien, mit denen Videodateien komprimiert, also kleiner gemacht werden, damit sie über das Internet übertragen werden können. Und dort, auf diesem Gebiet, gibt es fortlaufend Verbesserungen.
Also was eigentlich jeder jeden Tag nutzt, wenn er irgendwie einen Streaming-Service schaut, die mögen verschiedene Codierungen nutzen, aber viele davon vielleicht sowas. Man weiß irgendwie, bei Apple gibt es H264 Codierungen, wenn da irgendwie eine Keynote gestreamt wird, da sieht man das dann schon mal irgendwie und auch sonst wo überall. Okay, also eigentlich total lebensnah, wenngleich man es vielleicht nicht, wenn man nicht so ein bisschen einen Blick dafür hat, nicht unbedingt direkt sieht.
Genau, auch jeder Videopost auf Social Media, alles, ja, ne, ist komprimiertes Video. Ne? Und das ist so ein typisches Technologiegebiet, mit dem wir uns befassen. Und dann hat man dann so ein Patent, das dann auf diesem Gebiet dann eine kleine Verbesserung irgendwo bedeutet. Ne? Dass dann beispielsweise das Codieren schneller erfolgt oder dass die Dateien noch kleiner werden, ne, um das Ganze nochmal effizienter zu machen. Und so ein typischer Fall, den ich also vor vielen Jahren dann mal hatte, damals als Associate, der betraf also genauso diese Videokodierung. Beide Parteien waren amerikanische Unternehmen, die haben sich dann eben aber auch auf deutschem Boden gestritten. Und unsere Mandantin hat dann also ihr Patent, das also diesen H264-Standard betraf, geltend gemacht. Und das richtet sich dann halt eben gegen alle Produkte, die diesen Standard unterstützten und die dann eben Videostreaming dann ermöglichten. Mhm. Ja. Und was an dem Fall bemerkenswert war, ist, also man muss sich erstmal vor Augen führen, die ultimative Rechtsfolge, ne, eines Patentverletzungsverfahrens ist die Unterlassung. Ne. Das ist das, was auch unsere Verfahren auch so wichtig macht für unsere Mandanten und auch deren Gegner, ist, dass letztlich droht, dass das Produkt vom Markt genommen werden muss oder jedenfalls verändert werden muss. Und das möchte niemand. Ne? Also man hat sich ja Gedanken gemacht, man hat das Produkt ja bewusst mit gewissen Funktionalitäten ausgestattet und niemand möchte seinen Kunden erzählen müssen, dass also das Produkt jetzt entweder gar nicht mehr erhältlich ist oder dass, wie es oft heißt, die User Experience sich ändert. Ne?
Und da spielt ja wahrscheinlich auch mit rein, dass häufig ein Produkt nicht für jeden Markt angepasst werden kann, sondern wenn du in einer Jurisdiktion verlierst, musst du eigentlich insgesamt einen Shift machen und entweder was ändern oder es sein lassen oder es lizenzieren.
Genau. Das ist ein globaler Produktmarkt und da wird niemand oder man, also theoretisch könnte man es, aber in vielen Fällen wird man es einfach auch aus praktischen Gründen nicht machen, dass man unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Märkte anbietet. Was diesen Fall da jetzt bemerkenswert macht, über den ich spreche, ist, wir hatten dann also auf Klägerseite die Unterlassung geltend gemacht und hatten den Fall gewonnen. Ja, und normalerweise freut man sich dann, ne? Erstinstanzliches Urteil, das heißt, sobald man Sicherheit geleistet hat, kann man vollstrecken. Ja, kann man also seinen Unterlassungstitel durchsetzen und der Gegner muss dann entweder sein Produkt vom Markt nehmen oder ändern oder eben eine Lizenz nehmen. Ne? Das sind ja immer so die drei Konsequenzen von unseren Fällen. Was dann aber passierte, war, dass, und das hat mir so vor Augen geführt, wie international und global Patent Litigation ist, dann gab es ein Urteil, eine sogenannte Anti-Suit Injunction aus den USA. Dort hatten sich die Parteien nämlich auch darüber gestritten. Da ging es darum, ja, unter welchen Bedingungen müsste denn so eine Lizenz eigentlich erteilt werden? Ne? Und dann hat das US-Gericht gesagt, ja, ich entscheide jetzt, bin auch das zuerst angerufene Gericht, ich entscheide über diese Frage der Lizenzierung und was hier in Deutschland passiert, das könnte ja in die Quere kommen. Ne? Weil wenn dann jetzt einer dann sein Produkt ändern muss, dann ist ja nicht mehr so, dann ist ja diese Balance zwischen den Parteien nicht mehr gegeben und dann kann ja, ist unter Umständen auch obsolet, was jetzt hier in den USA gerade entschieden werden muss. Und dann hat das US-Gericht in dem US-Verfahren diese Verfügung erlassen, die dann die Vollstreckung des deutschen Urteils untersagt hat. Ne? Mhm. Und das war für mich schon sehr bemerkenswert, weil also bei erster Näherung sagt man, wie kann das denn überhaupt ein US-Gericht? Ne? Wie kann denn also von den USA aus so auf deutsches Hoheitsgebiet eingegriffen werden? Aber darum ging es gar nicht, ne? Sondern letztlich, man hätte formaljuristisch hätte man natürlich in Deutschland vollstrecken können, ja? Aber dann hätte man halt eben gegen die US-Verfügung verstoßen und das möchte man nicht. Ne? Also das die Folge heißt dann Contempt of Court, also dann hat man also gegen gerichtliche Auflagen in den USA verstoßen und da das US-Unternehmen waren, ne, und die natürlich auch in den USA tätig waren, das macht man so oder so nicht. Ne? Und das hieß dann im Ergebnis, dass obwohl wir da einen sehr schönen Fall hatten, der gewonnen war, damit nichts anfangen konnten oder wenig anfangen konnten, weil es uns eben halt aus den USA oder durch diese Verfügung untersagt war. Und das zeigt auch, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist, wenn man Litigation macht, ne, oder wenn man sich unserem Thema erstmal so nähert, dass alles miteinander zusammenhängt und so eine Litigation-Strategie keine nationale Angelegenheit ist, ne, sondern immer eine globale.
Mhm. Das ist jetzt halt natürlich die eine Art von Verfahren. Ich sag mal, normales Hauptsacheverfahren, du hast am Ende irgendwo ein Urteil, leistest, wie du gerade beschrieben hast, Sicherheit, kannst dann vollstrecken. Wir haben aber ja gegebenenfalls auch mal einen einstweiligen Rechtsschutz. Kommt das bei euch auch vor im Patent, in der Patent Litigation?
Das kommt bei uns auch vor, ja. Nicht besonders häufig, also sicherlich hat man in anderen Rechtsgebieten häufiger mal mit einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu tun, aber das gibt es bei uns schon auch und wir hatten da tatsächlich auch mal einen sehr spannenden Fall vor wenigen Jahren. Patentinhaberin, ein großes deutsches börsennotiertes Traditionsunternehmen und unsere Mandantin, ein globales Technologieunternehmen, die hatten eine Abmahnung kassiert bezüglich ihrer Produkte, die sie jetzt gerade launchen wollten. Mhm. Und wenn mal so eine Abmahnung auf dem Schreibtisch landet, dann ist die Nervosität groß und zwar nicht nur in der Rechtsabteilung, sondern bis hoch zum Management. Das heißt, da muss es wirklich schnell gehen, jeder muss auf Zack sein, jeder muss sofort on top sein. Und denn die erste Frage, die sich stellt, ist, reicht man eine Schutzschrift ein oder nicht?
Lass mich das mal kurz zusammenfassen. Was du gerade natürlich abstrakt beschreibst, ist ja klar, wir können hier keine absoluten Details offenlegen. Also ich nehme mal irgendein Produkt. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich sag mal, keine Ahnung, wir nehmen mal was Oldschool-mäßiges, darum ging es bestimmt nicht. Es ging um ein neues Diktiergerät. Ich glaube, heutzutage werden nicht mehr so viele Diktiergeräte erfunden. Das wird es bestimmt nicht gewesen sein. Und wenn doch, naja, habe ich einen Lucky Guess. Jetzt hat dieses internationale Technologieunternehmen ein neues Diktiergerät erfunden. Ah, könnte ja vielleicht sogar KI-basiert sein, dann ist es doch wieder halbwegs in den Zeichen der Zeit. Irgendwie, das wird alles automatisch transkribiert, weiß der Geier. Die machen sich jetzt natürlich extrem viel Gedanken, haben einen hohen monetären Aufwand in dieser Entwicklung der Technologie. Die wollen jetzt auf den Markt mit dem neuen Produkt. Und jetzt kommt eben das gerade von dir angesprochene Traditionsunternehmen und droht damit zu sagen, sorry Leute, ist nicht. Und zwar am Ende des Tages ja dann, wegen des gerade eben schon mit Jan besprochenen Themas, ist dann vielleicht in Deutschland nicht, aber am Ende des Tages ist es auch dann weltweit nicht. Das ist also die Herausforderung und das auch noch unter Zeitdruck, wenn ich dich richtig verstehe.
Richtig, denn normalerweise hat man in so einem Hauptsacheverfahren in unseren Fällen 9 bis 15 Monate Zeit, um alle Schriftsätze zu schreiben, die Argumente zu präsentieren. Das komprimiert sich in einem EV-Verfahren auf wenige Wochen. Mhm. Also wenn ich jetzt mir mal die Schutzschrift anschaue, da hatte man zwischen, man bekommt überhaupt erstmal die erste Information über den Verletzungsvorwurf, bis wir reichen diesen Schriftsatz ein, der 70 Seiten lang war, 10 Tage.
So. Okay, dann lass uns ganz kurz für diejenigen, die vielleicht noch prozessual nicht ganz so fit sind und hier zuhören, erklären, was so Schutzschrift ist.
Also eine Schutzschrift kann man sich so vorstellen wie eine vorgezogene Klageerwiderung. Man nimmt quasi die Argumente des Gegners vorweg und erwidert darauf in Unkenntnis der eigentlichen Antragsschrift. Aber dadurch, dass man ja die Abmahnung bekommen hat, hat man schon so ein gewisses Gefühl dafür, was ist der Verletzungsvorwurf. Man analysiert das Patent, schaut sich die eigenen Produkte an und entwickelt eben Nichtverletzungsargumente. Weil in Patentstreitigkeiten hat man immer mindestens eine Verteidigungslinie. Das ist zum einen also die Nichtverletzung des Patents. Und die zweite Verteidigungslinie, die immer eine große Rolle spielt, ist dann auch der Rechtsbestand des Patents. Denn man kann ein Patent auch angreifen und die mangelnde Rechtsbeständigkeit geltend machen. Und dann heißt das eben auch in der Schutzschrift neben den Nichtverletzungsargumenten solche Argumente gegen den Rechtsbestand zu erarbeiten. Man muss dafür Recherchen tätigen, gucken, was war damals schon auf dem Markt verfügbar, was die Lehre vorwegnimmt. Aber das ist vielleicht einfach auch ein bisschen zu detailliert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten einige Verteidigungslinien herausgearbeitet. Natürlich in einstweiligen Verfügungsverfahren ist auch immer die Dringlichkeit ein großes Thema, an der man dann auch arbeitet. Und dann reicht man diese Schutzschrift bei einem zentralen Schutzschriftenregister in Deutschland ein. Die ist dann auch vertraulich, das heißt, da hat keiner Zugang zu. Und nur für den Fall, dass tatsächlich ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eingereicht wird, erhält der Antragsteller dann auch die Schutzschrift. Mhm. Und da auf der Basis setzt sich dann das Verfahren eben fort. Und das heißt dann auch, dass anders als jetzt im Hauptsacheverfahren über mehrere Monate bis zur Replik und dann wieder weitere Monate bis zur Duplik all diese Schriftsatzrunden eben innerhalb weniger Wochen stattfinden, bis dann nach manchmal 4 Wochen, manchmal 6 Wochen, manchmal 3 Monaten die mündliche Verhandlung stattfindet.
Und wie lief das dann bei euch in dem konkreten Verfahren? Jetzt sind unsere Zuhörerinnen ja doch noch gespannt, wie es ausgegangen ist.
Ja, also der Ausgang, wenn ich das vorwegnehmen darf, war für uns sehr erfolgreich. Deswegen erzähle ich auch gerne über diesen Fall. Der Fall an sich hatte spannende materiellrechtliche Fragestellungen, weil die Patentlehre und die Produkte gute Basis für gute Argumentation auf beiden Seiten gab. Und das ist auch das, was unsere Fälle letztendlich auszeichnet. Sie sind nie schwarz oder weiß. Also im Endeffekt kann man häufig oder in den allermeisten Fällen auf beiden Seiten gut argumentieren. Das ist auch einer der Gründe, der unsere Fälle so intellektuell anspruchsvoll, aber auch herausfordernd macht. Und so war es eben auch in diesem Fall auf patentrechtlicher Ebene. Wir hatten aber auch ganz knifflige prozessuale Themen zu besprechen und zu behandeln. Und das ist auch, glaube ich, einer der Punkte, der häufig nicht so bewusst ist, wenn man das erste Mal vom Patentrecht hört, nämlich dass wir Tag ein, Tag aus uns mit allen ZBO-rechtlichen Themen auseinandersetzen. Und so war es eben auch in dem Fall, weil der Antrag auf einstweilige Verfügung in München und in Braunschweig anhängig gemacht wurde und wurde dann zwischenzeitlich in München wieder zurückgenommen und dann in Braunschweig doppelt sozusagen anhängig gemacht, was uns die Möglichkeit gegeben hat, hier ein verfassungsrechtliches Argument in den Raum zu werfen, nämlich das mangelnden fairen Verfahrens, also bezogen auf das Rechtsschutzinteresse, weil man hat in so EV-Verfahren Forum Hopping schon auch immer mal wieder, aber in dem Falle haben wir eben gesagt, es kann nicht sein, dass man erst nach München geht und da sein Glück versucht und wenn man dann merkt, das funktioniert nicht so, wie man sich's vorgestellt hat, nimmt man den Antrag zurück und geht zu einem anderen Gericht und mit diesem Argument sind wir dann tatsächlich am Ende des Tages auch durchgedrungen. Das heißt, wir haben das Verfahren erfolgreich abgeschlossen, sowohl mit unseren verfassungsrechtlichen und prozessualen Argumenten als auch auf der patentrechtlichen Ebene, was natürlich eine Breite an Spielraum bietet, was auch dann so eine Arbeit an so einem Fall wahnsinnig abwechslungsreich und spannend macht.
Das finde ich ganz interessant. Also wir kommen von so einer technischen Erfindung, offensichtlich ja irgendwie jetzt ein nicht unbedingt juristisches Thema ist, was aber juristisch begleitet werden muss, hin zu, ich sag mal, nicht tiefstem, aber schon einem sehr substanziellen verfassungsrechtlichen juristischen Thema, ne? Also das ist schon ein ziemlich weiter Bogen, der da am Ende des Tages dann auch gespannt wird in der Arbeit. Ich habe eine ganz andere praktische Frage. Wir haben ja gesagt, da stand der Produktlaunch gerade bevor. Das heißt, ich vermute mal, die Mandantin oder die Vertreterinnen werden ziemlich happy gewesen sein, als ihr gewonnen habt. Was habt ihr denn dann gemacht?
Ja, die waren tatsächlich happy, sind auch alle für die Verhandlungen nach Deutschland gekommen. Und wir waren dann alle gemeinsam in Braunschweig vor Gericht. Was haben wir nach der Verhandlung gemacht? Also es ist tatsächlich so, liegen viele anstrengende und intensive Wochen hinter einem, wenn man dann mal an so einen Punkt eines EV-Verfahrens kommt, dass die mündliche Verhandlung stattfindet. Das heißt, die Erleichterung und Freude, als man aus dem Gerichtssaal rausgegangen ist, war auf allen Ebenen, also sowohl bei uns Anwälten als auch bei der Mandantin, riesengroß. Und gut, wir mussten dann alle auch relativ schnell wieder zum Flughafen, aber wir haben die Zeit dort genutzt und haben uns einfach mit einem netten Essen und ein, zwei Gläschen Bier dann zusammen angestoßen und einfach den Erfolg gefeiert mit der Mandantin zusammen. Das ist dann immer besonders schön, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, mit dem Mandanten zusammen solche Sachen direkt dann irgendwie auch entsprechend wertzuschätzen.
Jan, nochmal ein anderes Thema, was mich auch noch interessieren würde, weil wir gerade gehört haben mit den Mandanten zusammen. Die technischen Informationen, die ihr braucht, um entweder ein Patent angreifen zu können oder auch verteidigen zu können, die kommen ja wahrscheinlich von Mandantenseite. Wie muss man sich da eure Zusammenarbeit vorstellen?
Also das hängt natürlich von dem konkreten Unternehmen ab, ne, mit dem man zusammenarbeitet. Bei uns ist es häufig so, unsere Mandanten sind nicht in eine Patent Litigation involviert, sondern die sind eigentlich rund um den Globus überall, ne, involviert in Patent Litigations. Das heißt, das, was wir hier haben auf Kanzleiseite, diese Teams haben die genauso spiegelbildlich auf Mandantenseite. Das heißt, man hat eigene Patent Litigation Teams, die dann wiederum unterstützt werden von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die dort in dem Unternehmen arbeiten. Und das sind schon sehr, sehr eingespielte und hochspezialisierte Teams, die uns wirklich, also das ist auch ein Luxus, ne, für unsere Arbeit, das dann schon so aufbereiten, weil die arbeiten ja ständig mit Anwälten und Anwältinnen zusammen, ne, das für uns so aufbereiten schon, dass wir es für unsere Verfahren verwenden können. Ne? Mhm. Das heißt, wir kriegen Informationen häufig bei unseren Mandanten schon aufbereitet für die Fälle. Da wird die Technik schon uns so erklärt, so mit Blick auf das Patent, und das ist schon sehr, sehr hilfreich und erleichtert auch das Leben. Und das ist auch was, was uns großen Spaß an unserer Arbeit macht, ist, dass unsere Mandanten dann dadurch so ein bisschen so auch unsere Peers sind. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir arbeiten eigentlich, wir haben denselben Beruf letztlich, nur auf verschiedenen Seiten. Und das ist schon, also zum einen macht es die Arbeit leichter und zum anderen macht es auch einfach großen Spaß, ne, weil man dadurch auch wirklich miteinander an den Fällen arbeitet. Man erarbeitet Technik, aber auch die Argumente dann da gemeinsam. Ne?
Du warst unter anderem 2010-ish rum auch in diese ganzen Verfahren, ich sag mal Smartphones im weitesten Sinne involviert. Ne? Das ging damals ziemlich durch die Presse. Da war, glaube ich, das Patentrecht auch überproportional häufig irgendwie in den Tagesthemen oder dem Heute-Journal oder ähnliches. Kannst du noch mal so ein bisschen aus der Historie erzählen, was damals so passiert ist?
Ja, also das war für mich schon eine sehr aufregende Zeit. Ich war ja gerade erst zum Patentrecht gewechselt, ne, im Jahr 2010, und kurz danach gingen die Smartphone Wars dann so richtig los. Und also Smartphone Wars, so, es war also dieser Begriff, ne, also etwas, weiß nicht, ob das so passend ist, aber jedenfalls, was das bezeichnete, war so eine Phase, in der tatsächlich die großen Hersteller untereinander Patentstreitigkeiten ausgefochten haben. Es war, ist ja auch öffentlich, das weiß man ja, wie damals so Apple und Samsung und dann aber auch noch Motorola und Microsoft, alle da so involviert waren in wechselseitige Geltendmachungen von Patentverletzungen. Und das war eine aufregende Zeit. Also ich dachte ja damals, es müsse so sein, weil ich kann es ja nicht anders, ich bin gerade erst zum Patentrecht gekommen, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war doch was Besonderes. Für mich eine ganz aufregende Zeit, weil dadurch, dass so Produkte betroffen waren, die halt jeder kannte und die damals halt auch, 2010 gab es ja dann so die ersten iPads, 2007 glaube ich waren so die Smartphones aufgekommen. Das war halt was die Leute wahnsinnig spannend fanden, und dass dann tatsächlich die Hersteller sich untereinander da verklagten und das auch noch auf deutschem Boden, das war naturgemäß eine spannende Sache, die auch dann so die Aufmerksamkeit von ja Tagesschau und Heute-Journal und so weiter geweckt haben. Und das hieß dann für uns, wenn wir so Verhandlungen hatten, passierte das manchmal, dass dann so Kamerateams dann eben dann mit in den Gerichtssaal kam, also nicht während der Verhandlung, das darf man ja nicht, aber bevor es losging, haben wir uns dann alle so aufrecht hingestellt, und dann ging dann die Kamera, schwenkte dann so einmal so über einen drüber, und da war ich dann schon abends, ne, wenn ich dann zu Hause vom Fernseher saß, da war ich schon gespannt, ne, wie lange so der Schwenk war und ob man mich dann auch gesehen hat, und das ließ dann auch wieder nach, ne? Also irgendwann haben die Medien dann auch, glaube ich, mitbekommen, dass also so spannend Patent Litigation jetzt in der täglichen Berichterstattung vielleicht doch nicht ist. Aber es war eine aufregende Zeit jedenfalls.
Ist deswegen eigentlich Patent Litigation auch recht zukunftssicher? Denn ich würde jetzt mal so als derjenige, der zwar juristisch gebildet ist, aber von Patent Litigation natürlich nicht vertiefte Kenntnisse hat, vermuten, naja, guck mal, die technische Entwicklung geht weiter, wir werden immer neue Patente haben und wahrscheinlich, erst recht, weil sich alles auf so 5, 6 Player jetzt in der Industry zuspitzt, wo ihr unterwegs seid, werden die sich doch noch mehr oder weniger auf nicht absehbare Zeit weiter dahin auch immer auseinandersetzen miteinander.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagtest, Technik hat einen wahnsinnig hohen Standard und Stellenwert, den wird es auch weiterhin behalten, beziehungsweise wir sehen ja auch, dass sich der immer weiter verstärkt auch. Und was wir in dem Bereich haben, sind ja auch nicht nur die Wettbewerberstreitigkeiten, sondern auch ganz häufig eben Unternehmen, die Patentportfolien monetarisieren und Industrieunternehmen auf Patentverletzung verklagen, um dann potenzielle Lizenzeinnahmen dadurch zu gewinnen. Mhm. Und das nimmt auch immer mehr zu. Das heißt, an Patentfällen, die neu gefeilt werden, fehlt es auf jeden Fall nicht. Im Gegenteil. Ein weiterer Grund dafür ist natürlich auch das neue paneuropäische Gerichtssystem, das seit 1. Juni in Operation ist. Und was eben auch dazu führt, dass der europäische Standort für Patentstreitigkeiten sicherlich noch attraktiver werden wird, als er ohnehin schon ist. Und auch in dem Bereich spielt Deutschland eine sehr große Rolle, weil Deutschland einige der Gerichtsstandorte innerhalb dieses paneuropäischen Gerichtssystems zur Verfügung stellt.
Gut, das heißt, wenn man sich jetzt gerade überlegt, na, ich finde vielleicht Zivilprozessrecht gar nicht so schlecht, weil damit habe ich im Referendariat schon mal auch natürlich zu tun gehabt, habe auch von Patenten noch gar nicht so viel Ahnung, ist es zumindest zukunftssicher, sich das mal näher anzuschauen.
Ja, also wenn man an Zivilprozessrecht Spaß hat, wird man bei uns viel Spaß haben. Und auch wenn man noch nicht viel Berührung mit Patentrecht oder Patenten hatte, also wir streiten uns immer intern so ein bisschen, ob man jetzt Physik bis zum Abi gemacht haben muss, um hier Spaß haben zu können. Ich kann sagen, nein, muss man nicht, denn ich habe Physik relativ früh abgewählt, genauso wie Chemie. Also ich hatte da einen etwas anderen Werdegang als Jan, aber habe trotzdem einen Riesenspaß am Patentrecht, wie ich ja auch schon eingangs gesagt habe. Und von daher ist man da bei uns genau richtig, wenn man juristisch und nicht nur zivilprozessual, sondern das juristische Handwerkszeug über Auslegung von Normen gerne mag und beherrscht, dann ist Patent Litigation letztendlich genau das Richtige.
Können wir doch einmal ganz kurz nur für diejenigen, die vielleicht gerade genau aus dieser Richtung kommen, nämlich zu sagen, ja, Patente neu, aber das Prozessuale erstmal schon halbwegs bekannt. Das haben wir am Anfang nicht besprochen, aber dann machen wir es jetzt an dieser Stelle. Nochmal ganz kurz darlegen, was die Abgrenzung zu einem Patentanwalt ist, weil ich glaube, da gibt es öfters auch mal ein kleines bisschen Verwirrung.
Das ist in der Tat so. Der Begriff sorgt das ein oder andere Mal für Verwirrung. Patentanwälte sind Ingenieure, haben also ein technisches Studium absolviert. Das kann Physik sein, ist auch häufig irgendwie Informations- oder Elektrotechnik, Chemie, also alles, was irgendwie so einen technischen Hintergrund hat, absolvieren dann eine intensive rechtliche Zusatzausbildung über mehrere Jahre und müssen dann auch Examina schreiben, um sich als Patentanwälte und Patentanwältinnen zu qualifizieren. Und was Patentanwälte vorwiegend machen, sind eben die Patenterteilungsverfahren. Das heißt, sie melden Patente tatsächlich an und bringen sie zur Erteilung. Das machen wir jetzt gar nicht. Also wir kommen letztendlich erst ins Spiel, nachdem die Patente erteilt sind und dann eben gerichtlich durchgesetzt werden sollen. Und Patentanwälte sind auch häufig in die Patentnichtigkeitsverfahren involviert, also wenn es eben um den Rechtsbestand eines Patents geht.
Sag mal so zum Abschluss, die Frage geht gleich an euch beide, wir fangen mal mit Jan an. Was lässt euch denn morgens gerne zur Arbeit gehen? Was ist so die eine Sache, die euch an der Patent Litigation so richtig Freude macht?
Also es sind gleich eine ganze Menge Sachen, aber wenn ich mal eine rauspicken dürfte, dann ist es tatsächlich so, obwohl ich das Ganze ja schon eine ganze Weile mache, ich mache irgendwie gerne Jura, ne? Also so trivial das klingt, aber mir macht Jura Spaß, ne? Ich habe das immer schon so ein bisschen so betrachtet, als wie so eine Art so Kopfnüsse knacken. Und so wie ich gerne mal früher mal so gerne Sudoku gelöst habe, so knacke ich auch gerne juristische Kopfnüsse. Und ich habe ein paar verschiedene Sachen ja auch auf dem Gebiet gemacht und bin ja, wie ich schon sagte, später dann zum Patentrecht gekommen. Und ich kenne einfach keine juristischere Tätigkeit als Patentrecht. Das ist einfach, was wir machen, und das ist einem vielleicht nicht so bewusst, wenn man das Rechtsgebiet nicht kennt, das würde man vielleicht auch nicht vermuten, ist so ganz klassische juristische Methodenlehre, ne? Weil, wenn ich ein bisschen ausholen darf, so ein Patentanspruch, das ist ja dieses Monopol, das gewährt wird auf eine technische Lehre. Und das meldet jemand an und der weiß dann ja noch gar nicht so genau über die ganze Laufzeit eines Patents, das sind 20 Jahre, was kann denn da alles in Zukunft noch so passieren? Mhm. Das heißt, der versucht jetzt möglichst abstrakt das in Worte zu fassen, was er denn erfunden hat, er oder sie, ne? Und was unter Schutz gestellt werden soll. Weil das kann dann zum Beispiel, wenn wir mal auf Oldschool-Technologie zurückkommen, ne? Also das kann dann vor 20 Jahren ein Pager gewesen sein, ne? Aber man möchte das vielleicht so formulieren, dass künftige Entwicklungen, sprich Smartphones, dann halt eben auch davon erfasst sind. Übrigens, genau solche Fälle gab es, ne? Und dasselbe gilt ja heute noch genauso, ne, für die nächsten 20 Jahre. Also man will immer seine Lehre da möglichst abstrakt fassen, um dann auch in der Zukunft noch Patentschutz, also künftige Produkte dann eben auch noch drunter subsumieren zu können. Und wie bei jeder Norm, ne, wenn ich was abstrakt formuliert habe, bedarf es der Auslegung, damit ich dann später, wenn der konkrete Lebenssachverhalt kommt, damit ich dann entscheiden kann, ja, fällt das drunter oder nicht. Ne? Und diese Auslegungsarbeit, das ist unser tägliches Brot in der Patent Litigation. Ne? Also so eine ganz urjuristische Arbeit, erst auslegen, dann subsumieren, das machen wir ständig. Wir legen den Patentanspruch aus, das machen wir anhand dieser Patentschrift, wo so beschrieben wird, was der Hintergrund ist, warum, was man überhaupt verbessern möchte und wie man das macht. Und dann schaut man sich dann an, aha, das sind die Motivationen gewesen, wie man da zu dieser Erfindung kam. Lässt sich das denn so übertragen jetzt auch noch, ist dieser Gedanke, ist der denn so weit, dass jetzt auch diese heutige Technologie da noch drunter fasst? Und da kann man sehr kreativ, wie Denise eben auch schon sagte, man kann ganz oft in die eine und in die andere Richtung argumentieren und das macht mir einfach großen Spaß, ne? Da rein juristisch Argumente zu entwickeln und dann hoffentlich, ja, zum Wohle der Mandanten den Unterschied zu machen.
Zum Wohle der Mandanten den Unterschied machen. Das wäre fast ein gutes Schlusswort, wenn Denise nicht noch was zu ergänzen hätte.
Ja, ich stimme natürlich fast allem zu, was Jan gesagt hat. Nein, Spaß beiseite. Also was lässt mich morgens gerne zur Arbeit gehen und den Spaß an der Patent Litigation? Es ist die Argumentationsfreiheit und damit einhergehend eben auch so dieser, ich will nicht sagen Nervenkitzel, aber kein Tag gleich dem anderen. Also es stumpft nie ab. Jede Technologie ist anders als die andere. Jedes Patent hat seine Eigenheiten und Besonderheiten. Das heißt, man setzt sich immer mit neuen Sachverhalten und neuen Lebenssachverhalten auseinander. Und was für mich einfach so das Besondere am Patentrecht ist, dadurch, dass unsere Fälle sich letztendlich nie an den Fakten entscheiden, sondern immer an der rechtlichen Komponente, nämlich eben, wie lege ich den Begriff aus, damit das Produkt entweder darunter fällt oder nicht. Man kann einen wahnsinnigen Unterschied machen. Also sich nochmal hier in den Absatz reinfuchsen und hier nochmal das angegriffene Produkt genauer analysieren, nochmal beim Mandanten nachfragen, wie ist das jetzt technisch nochmal genau, und das dann zu übertragen auf den Fall und kreativ und fundiert so zu argumentieren, dass man das Gericht auf seine Seite bringt. Und weil es eben nicht schwarz-weiß ist, kann man mit einer fundierten und kreativen Argumentation den Unterschied machen, um einen Fall für sich zu entscheiden. Und das ist das, was mir persönlich so am meisten Spaß macht.
Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr beide hier heute fundiert Rede und Antwort gestanden habt.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.